Das Café de l'Est lag am Westufer der Seine, einen knappen Kilometer von dem Dorf Fontainebleau entfernt, mit einem herrlichen Blick auf die Waldlandschaft am anderen Flussufer. Das Motorrad verstummte, nur der abkühlende Motor tickte noch leise vor sich hin. Am Eingang zur Terrasse des Cafés befand sich eine Voliere, und die Vögel darin waren Gartenammern, eine Spezialität des Restaurants, von der jedoch offiziell niemand etwas wissen durfte. Erlasse gegen den Verzehr von Gartenammern kamen und gingen. Auf der Speisekarte waren sie als Lerchen aufgeführt. Die Gartenammern, auch als Ortolane bekannt, hervorragende Sänger, genossen den Sonnenschein. Hannibal und Lady Murasaki blieben vor der Voliere stehen, um die Vögel zu betrachten.
»So klein, so schön«, sagte sie, von der Motorradfahrt immer noch erhitzt.
Hannibal legte seine Stirn an den Käfig. Die kleinen Vögel drehten die Köpfe, um ihn immer nur mit einem Auge anzusehen. Sie sangen in dem baltischen Dialekt, den er aus den Wäldern seiner Heimat kannte.
»Sie sind wie wir«, sagte er. »Sie können riechen, wie die anderen gekocht werden, und trotzdem versuchen sie zu singen. Kommen Sie.«
Etwa 3/4 der Tische auf der Terrasse waren besetzt, eine Mischung aus Land- und Stadtbevölkerung in Sonntagskleidung bei einem frühen Mittagessen. Der Kellner fand einen Tisch für sie.
»Möchten Sie vielleicht einen Eisbecher?«
»Oh ja, das wäre jetzt genau das Richtige.«
Hannibal ging in das Restaurant und blieb vor der Tafel stehen, auf die mit Kreide die Tagesgerichte geschrieben waren. Aber sein Interesse galt der Lizenz des Cafés, die in einem schlichten Rahmen neben der Kasse hing. Als Hannibal an ihren Tisch zurückkam, hatte der Kellner gerade die Eisbecher gebracht.
»Kolnas nennt sich hier Kleber. Das ist jedenfalls der Name, der auf der Lizenz steht. Monsieur Kleber, wohnhaft in der Rue Juliana. Apropos, wenn man vom Teufel spricht.«
Petras Kolnas betrat mit seiner Familie die Terrasse des Restaurants. Alle waren für den sonntäglichen Kirchgang gekleidet. Die Unterhaltungen um Hannibal herum klangen plötzlich seltsam verzerrt und verschwommen, und durch sein Gesichtsfeld schwirrten dunkle Flecken. Kolnas Anzug war aus feinstem schwarzem Tuch, an seinem Revers steckte eine Nadel des Rotary-Clubs. Er hatte eine attraktive Frau und zwei hübsche Kinder, beide mit einem teutonischen Einschlag. Die kurzen roten Haare von Kolnas Koteletten schimmerten in der Sonne wie Schweineborsten. Kolnas ging zur Registrierkasse. Er hob seinen Sohn auf einen Barhocker.
»Kolnas der Neureiche«, sagte Hannibal. »Der Restaurantbesitzer. Der Gourmand, der auf dem Weg zur Kirche noch einen Blick in die Kasse werfen will. Richtig arriviert.«
Der Oberkellner nahm das Reservierungsbuch von seinem Platz neben dem Telefon und schlug es auf, damit Kolnas hineinsehen konnte.
»Beziehen Sie uns in der Kirche in Ihre Gebete mit ein, Monsieur«, sagte der Oberkellner.
Kolnas nickte und drehte sich mit seinem breiten Körper zur Wand, so dass niemand den Webley-Revolver Kaliber 455 sehen konnte, den er aus seinem Hosenbund zog und hinter den Vorhang des Regals unter die Kasse legte. Seine kleine Tochter ließ sein Hosenbein los und tappte, noch etwas unsicher, zwischen den Tischen herum, in Rüschen, Spitzenhäubchen und Kinderschmuck, ganz reizend anzusehen. Die Gäste des Cafés verfolgten ihre Wanderung mit lächelnden Blicken. Hannibal nahm die Kirsche von seinem Eisbecher und hielt sie an den Rand des Tisches. Die Kleine kam auf ihn zu und hatte schon, Daumen und Zeigefinger leicht gespreizt, die Hand ausgestreckt, um danach zu greifen. Hannibals Augen leuchteten. Seine Zunge spitzte kurz zwischen den Lippen hervor, und dann begann er dem kleinen Mädchen vorzusingen.
»Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm.«
»Kennst du dieses Lied?«
Während die Kleine die Kirsche aß, steckte ihr Hannibal etwas in die Tasche. »Es hat von lauter Purpur ein Männlein um.«
Plötzlich stand Kolnas am Tisch. Er hob seine Tochter hoch.
»Sie kennt dieses Lied nicht.«
»Aber Sie werden es doch sicher kennen. Irgendwie hören Sie sich nicht wie ein Franzose an.«
»Ebenso wenig wie Sie, Monsieur«, entgegnete Kolnas. Ich käme jedenfalls nicht auf die Idee, dass Sie und Ihre Frau Franzosen sein könnten. Aber wir sind jetzt alle Franzosen. Damit wandte er sich abrupt ab und winkte seiner Frau. Hannibal und Lady Murasaki beobachteten, wie Kolnas seine Familie in ein Citroën Traction Avant packte.
»Was für reizende Kinder«, sagte Lady Murasaki. »Ein richtig bezauberndes kleines Mädchen.«
»Ja«, sagte Hannibal. »Und sie trägt Mishas Armreif.« Hoch über dem Altar der Erlöserkirche befand sich eine besonders blutige Darstellung von Jesus am Kreuz, im 17. Jahrhundert in Sizilien erbeutet. Das kleine Mädchen fasste in die Tasche und warf eine versenkte Hundemarke, auf der Name Petras Kolnas stand, in den Klingelbeutel. Kolnas sah sie zunächst nicht, aber der Kirchendiener hatte genau aufgepasst. Er fischte die Erkennungsmarke mit seinen langen Spinnenfingern aus dem Klingelbeutel, gab sie der Kleinen zurück und wartete mit einem geduldigen Lächeln, dass Kolnas die Hundemarke durch eine Münze ersetzte. Auf Lady Murasakis Balkon stand in einem großen Tontopf eine hängende Frühlingskirsche, deren Zweige weit über den Tisch hingen. Die längsten von ihnen berührten das Haar Hannibals, der Lady Murasaki gegenüber saß. Über ihrer Schulter schwebte die hell angestrahlte Kirche von Sacré-Cœur, wie ein Stück vom Mond am nächtlichen Himmel.
»Liefere die Männer Inspektor Popi aus, Kolnas und die anderen.«
Hannibal trank seinen Sake aus und stellte die Schale ab. »Sie sagen das wegen Kolnas Kindern. Ist es nicht so?«
»Hannibal, du wirst ins Dunkel gezogen.«
»Nicht gezogen. Als ich nicht sprechen konnte, wurde ich nicht ins Schweigen gezogen. Das Schweigen nahm mich gefangen.«
»Aus deinem Schweigen bist du zu mir gekommen, und du hast zu mir gesprochen. Ich kenne dich, Hannibal, und es ist kein einfaches Kennen. Du wirst zur Dunkelheit hingezogen, aber du wirst auch zu mir hingezogen.«
»Auf der Brücke der Träume.« Die Kirsche streifte über seine Wange, als er sich erhob, und sie führte ihn zum Bad. Das Wasser dampfte. Neben dem Wasser brannten Kerzen. Sie forderte ihn auf, sich auf eine Tatami-Matte zu setzen. So hockten sie sich dann Knie an Knie gegenüber, ihre Gesichter 30 Zentimeter voneinander entfernt.
»Hannibal, komm mit mir nach Japan. Du könntest im Landhaus meines Vaters eine Praxis eröffnen. Für einen Arzt gibt es dort viel zu tun, und wir wären zusammen.«
Sie beugte sich zu ihm vor. Sie küsste ihn auf die Stirn. »In Hiroshima dringen grüne Pflanzen durch die Asche ans Licht.« Sie berührte sein Gesicht.
»Wenn du verbrannte Erde bist, werde ich warmer Regen sein.«
Lady Murasaki nahm eine Orange aus einer Schale neben dem Bad. Sie grub die Fingernägel hinein und legte ihre duftende Hand an Hannibals Lippen.
»Eine einzige reale Berührung ist besser als die Brücke der Träume.«
Sie löschte die Kerze neben ihnen mit einer Sake-Schale und ließ die Schale umgedreht darauf stehen, ihre Hand länger an der Kerze als nötig. Sie stieß mit dem Finger gegen die Orange, die über die Fliesen ins Bad rollte. Sie legte ihre Hand hinter Hannibals Kopf und küsste ihn auf den Mund. Die erblühende Knospe eines Kusses, die sich rasch öffnete. Ihre Stirn an seinen Mund gedrückt, knöpfte sie sein Hemd auf. Er hielt sie auf Armeslänge von sich und sah in ihr wundervolles Gesicht, ihr Leuchten. Sie waren sich nahe und sie waren sich fern, wie eine Lampe zwischen zwei Spiegeln. Der Morgenmantel fiel an ihr herab. Augen, Brüste, Lichtpunkte auf ihren Hüften, Symmetrie auf Symmetrie, sein Atem kürzer werdend. Er zog sie ganz fest an sich, seine Augen zusammengepresst, ihre Lippen, ihr Atem an seinem Hals, an der Höhlung seiner Kehle, sein Schlüsselbein. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen und sie wusste es.
»Hannibal, versprich mir etwas.«
Ein Herzschlag und er sagte, Ich habe bereits Mischa etwas versprochen. Sie saß reglos neben dem Bad, bis sie hörte, wie die Wohnungstür zuging. Sie schlüpfte in ihren Bademantel und knüpfte sorgfältig den Gürtel. Dann nahm sie die Kerzen vom Bad und stellte sie vor die Fotografien auf ihrem Altar. Ihr Licht fiel auf die Gesichter der gegenwärtigen Toten und auf die Rüstung, die still über allem wachte, und in der Maske von Date Masamune sah sie die künftigen Toten.